Galaterbrief, Kapitel 2. Paulus ist dabei, das Evangelium zu verteidigen gegen diese Gesetzlichen, die gesagt haben, Jesus allein ist nicht genug, sondern wir brauchen noch zusätzlich Regeln, äußerliche Dinge, um uns unsere Gerechtigkeit vor Gott zu verdienen oder um Segnungen von ihm zu verdienen. Und Paulus hat gesagt, er hat dieses Evangelium von der Gnade Gottes von Jesus persönlich empfangen. Und er hat erzählt, dass er 14 Jahre, nachdem er sich bekehrt hat, zu den Aposteln dann gegangen ist, nachdem er sein Evangelium verkündigt hat und hat es den Aposteln in Jerusalem vorgelegt. Und die Apostel in Jerusalem haben das bestätigt, dieses Evangelium von der Gnade Gottes. Und die Apostel haben auch den Ruf des Paulus bestätigt zu den Heiden. Heute werden wir einen Vorfall sehen in Antiochien, der Heimatgemeinde von Paulus. Wir werden sehen, wie hier Paulus das Evangelium verteidigt gegen Kompromisse. Galater 2, Vers 11. Als aber Kephas, das ist der Petrus, nach Antiochien kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er durch sein Verhalten verurteilt war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen. Das sind die Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, da er sich vor denen aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, so dass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Die Gemeinde in Antiochien war eine Gemeinde von Heidenchristen. Das waren Heiden, die das Judentum, das Gesetz Gottes nicht gekannt haben und die sich zu Jesus bekehrt haben. Die Gemeinde in Jerusalem, im Gegensatz dazu, waren hauptsächlich Judenchristen. Juden, die Jesus als ihren Messias erkannt haben. Und für die Juden, nicht für die Judenchristen, aber für die Juden waren die Heiden unrein. Wirklich, die Rabbis haben gelehrt, dass die Heiden nur dazu da sind, um das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten. Als Brennstoff. Und ein guter Jude hätte das Haus eines Heiden nie betreten, weil er sich unrein gemacht hätte. Er hätte einen Heiden nicht berührt. Und das Letzte, was ein Jude getan hätte, ein guter Jude, wäre zu essen mit einem Heiden. Die Vorstellung damals war, wenn du mit jemandem isst, dann wirst du eins mit ihm. Wir sind alle im Kreis gesessen, haben von demselben Brotleib, diese Fladenbrote, abgebrochen und haben dann eingetunkt in dieselbe Soße, die am Tisch gestanden ist. Und die Vorstellung war, wenn wir von demselben Brot essen und unser Körper dieses Brot aufnimmt, dann wären wir eins. Das ist ein Zeichen von Einheit. Was das Abendmahl unter anderem auch mit ausdrückt. Dieser Gedanke ist dabei. Und ein Jude wollte natürlich nie und nimmer mit einem Heiden eins sein. So haben sich die Juden streng von den Heiden getrennt und von denen ferngehalten. Aber als diese Juden dann Jesus angenommen haben, sind sie mit den Heiden, die Jesus angenommen haben, eins geworden. Ein Leib in Christus Jesus. Wir sind alle gleich in Gottes Augen. Wir haben das letzte Woche gesehen, es gibt bei Gott kein Ansehen der Person. Im Epheser 2,14 heißt es, er, das heißt Jesus Christus, ist unser Friede. Er hat aus den beiden eins gemacht, aus den Heiden und aus den Juden, und hat die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Und hier auf der nächsten Seite im Galaterbrief, im Kapitel 3, im Vers 28, heißt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Jesus hat uns eins gemacht. Der Apostel Petrus war derjenige, der das Evangelium zum ersten Mal zu den Heiden gepredigt hat. Wenn ihr euch erinnert, in der Apostelgeschichte im Kapitel 10, wo Gott ihm die Vision geschenkt hat von diesen unreinen Tieren, die vom Himmel herabkommen und gesagt hat, schlachte und iss. Und Paulus hat gesagt, nie und nimmer. Ich habe mein ganzes Leben lang nichts Unreines gegessen. Und der Herr hat ihm gesagt, nenn du nicht unrein oder gemein, was ich gereinigt habe. Und dann hat er ihn zu den Heiden geschickt. Und gesagt, Petrus, du nenn nicht unrein, was ich rein nenne. Du nenn nicht gemein, was ich heilig und was ich gut nenne. Und Petrus, hat diese Sendung zu den Heiden verteidigt nachher, vor den anderen Aposteln. Wir sind alle eins in Jesus. Und als Petrus hier zu den Heidenchristen nach Antiochien gekommen ist und anfangs mit ihnen gegessen hat und mit ihnen Gemeinschaft gehabt hat, war das ein starkes Zeichen. Die Jünger hatten damals sogenannte Agape-Feste. Sind so einmal in der Woche zusammengekommen, jeder hat was zum Essen mitgebracht und sie haben miteinander Gemeinschaft gehabt, miteinander gegessen, geteilt und miteinander Abendmahl gefeiert im Zuge dessen. Und Petrus war ein angesehener Apostel. Das hatte eine große symbolische Bedeutung, dass der Petrus zu den Heidenchristen geht in Antiochien und mit ihnen Gemeinschaft hat, mit ihnen gemeinsam isst. Was er damit ausgedrückt hat, ist, ja, wir sind eins in Christus. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Juden oder Heiden. Aber dann sind einige von Jerusalem gekommen, von Jakobus, dem Bruder des Herrn. Und als sie gekommen sind, hat Petrus sich von den Heidenchristen abgesondert. Die Gemeinde in Jerusalem, die war sehr jüdisch geprägt, wie gesagt. Und wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass gerade aus diesem Umfeld des Jakobus, dass es gerade dort einige sehr Gesetzliche gab. Eiferer für das Gesetz. Nicht unbedingt wie diese Gesetzlichen, die dem Paulus nachgefolgt sind, die den Anlass gegeben haben für diesen Brief. Die haben gesagt, du musst ein Jude werden, um gerettet zu sein. Das haben die von Jakobus nicht unbedingt gesagt, aber die hatten sicher die Überzeugung, wenn du ein Jude bist, dann musst du die Gesetze sehr wohl halten. Nicht unbedingt die Heiden. Die Heidenchristen, aber wenn du ein Judenchrist bist, dann musst du die Gebräuche und die Gesetze halten. Sie haben das von Paulus zumindest erwartet, als er sie in Jerusalem besucht hat. Und Petrus, als sie gekommen sind, er wollte diese jüdischen Geschwister nicht vor den Kopf stoßen. Vielleicht hatte er Sorge, dass die Nachricht nach Jerusalem kommen könnte und dass dann dort große Aufregung und große Unruhe wäre. Aber auf jeden Fall war es Menschenfurcht, lesen wir hier. Sprüche sagen, Menschenfurcht stellt eine Falle. Und es war eine Schwachheit von Petrus. Sie haben einen extra Tisch aufgestellt für die Judenchristen und haben getrennt gegessen. Und nicht nur der Petrus, sondern auch die ganzen anderen Judenchristen in Antiochien und sogar der Barnabas haben begonnen, getrennt zu essen von dem Heiden. Weil der Petrus das getan hat. Ja, was für eine Verantwortung das ist für die, die in geistlicher Leiterschaft sind, ein gutes Vorbild zu sein. Petrus war ein schlechtes Vorbild und hat die anderen Judenchristen in Antiochien beeinflusst und sogar den Barnabas. Barnabas war einer der Lehrer, einer der Leiter der Gemeinde in Antiochien. Und Barnabas war ursprünglich von der Gemeinde in Jerusalem ausgesandt. Und auch er lässt sich von dem Petrus beeinflussen. Stellt euch vor, wie sich die Heidenchristen gefühlt haben in Antiochien. Als sich ihre eigenen Leiter, die Apostel, die vorher mit ihnen Gemeinschaft hatten, sich plötzlich absondern von ihnen. Und jetzt mit den Juden Christen essen. haben sich sicher gefühlt wie Christen zweiter Klasse, nicht vollwertig. Und es ist immer das, was Gesetzlichkeit bringt. Es bringt immer Spaltung. Gibt es immer die Besseren. Weil wir halten das Gesetz, unsere kleinen dummen Regeln. Und wenn du dich nicht dran hältst, dann bist du bestenfalls ein Christ zweiter Klasse. Immer das Resultat von Gesetzlichkeit. Schlechtes Zeichen, dass der Petrus hier gesetzt hat. Was Petrus hier mit seinen Taten ausgedrückt hat, war, es gibt auch einen Unterschied. Wir sind nicht alle eins. Er hat diesen Heidenchristen irgendwie signalisiert, du musst ein Jude werden. Zumindest wenn du akzeptiert werden willst von denen in Jerusalem und von uns Judenchristen. Und vielleicht gab es da junge Christen in Antiochien, schwache Christen, die sich gefragt haben, naja, muss ich doch das Gesetz halten, um ein guter Christ zu sein? Ist Jesus allein vielleicht doch nicht genug? Muss ich noch was dazu tun? Reicht es vielleicht doch nicht, nur Jesus zu vertrauen und ihn zu lieben? Und wir können fühlen, wie verletzend und wie verwirrend dieses Verhalten des Petrus und des Barnabas und von diesen Judenchristen für diese Heidenchristen sein musste. Es war bestenfalls was lieblos, wie sie sich verhalten haben. Und Paulus hat dem Ganzen natürlich nicht tatenlos zugesehen. Lesen wir weiter im Vers 14. Als ich aber sah, dass sie nicht den geraden Weg nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten, sprach ich zu Kephas vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, wie die Nationen lebst und nicht wie die Juden, wie zwingst du denn die Nationen jüdisch zu leben? Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Nationen. Aber da wir wissen, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Christus Jesus, haben wir auch an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Er argumentiert hier von der eigenen Erfahrung des Petrus her. Sagt Petrus, du selber hältst das Gesetz nicht. Du lebst selber nicht wie ein Jude. Und er sagt, Petrus, wir wissen, dass wir uns nicht zu Gott hin verdienen können. Wir wissen, dass wir Vergebung nicht verdienen können. Wir wissen, dass wir diese Schuld, die uns von Gott trennt, nicht abarbeiten können. Wir wissen, dass wir aus eigener Kraft nicht gerecht werden können. Nicht gerechtfertigt vor Gott. Hey, egal wie viele Ohms du machst oder wie viele Stunden du meditierst, egal wie oft du wiedergeboren bist oder wie viele Stunden du aufbringst, um gute Taten zu setzen oder wie viel Geld du für soziale Zwecke spendest oder wie oft du in die Kirche gehst. Es ist nichts in uns, was uns erlösen könnte. Oder es gibt nichts in uns, was uns befähigen würde, uns selbst zu erlösen. Durch das Halten von Regeln, durch das Gesetz wird kein Mensch gerechtfertigt. Das heißt unschuldig oder rein oder vollkommen vor Gott, annehmbar vor ihm. Hey, wenn ich heute anfange, perfekt zu leben, ich habe schon so viel Dreck am Stecken, es macht kaum einen Unterschied vor Gott. Das Gesetz wird keiner gerecht. Das Gesetz sagt, wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Und wir wissen, dass wir sie nicht getan haben. Wir konnten nicht mal unserem eigenen Gewissen folgen, unsere eigenen Regeln halten, viel weniger Gottes Maßstab. Alles, was das Gesetz tut, es verurteilt mich zu Tode. Es klagt mich an. Es zeigt mein Versagen auf. Während der Gegenreformation im 16. Jahrhundert unter Queen Mary sind die Protestanten verfolgt worden in England. Und ein so ein Verfolger ist auf der Jagd nach einem Protestanten in das Haus einer alten Frau gekommen. Und er hat zu der alten Frau gesagt, zeig mir den Gotteslästerer. Und die Frau hat auf den Schrank gezeigt. Das war ein großer Schrank und so einer, wo innen ein großer Spiegel ist, innen in der Tür. Und die Frau hat auf den Schrank gezeigt. Und dieser Mann ist zu dem Schrank und hat den Schrank aufgerissen und hat gesagt, wo ist der Ketzer? Und sie hat gesagt, siehst du ihn nicht? Kann sich selbst im Spiegel sehen. Das ist, was das Gesetz tut. Das Gesetz zeigt uns, hey, du bist ein Gotteslästerer. Du bist ein Ketzer, du bist ein Rebell. Römer 3,20 sagt uns, durch das Gesetz kommt die Erkenntnis der Sünde. Das ist der Zweck des Gesetzes. Nicht uns zu erlösen, das war nie Gottes Absicht. Nicht um uns gerecht vor Gott zu machen. Das Gesetz zeigt uns, dass wir einen Retter brauchen. Und Paulus sagt, Petrus, wir wissen das. Wir wissen das, dass wir nur durch Glauben an Christus Jesus gerechtfertigt werden können. Nur Jesus kann uns gerecht machen vor dem Vater, weil nur Jesus unsere Sünden getragen hat, weil nur er unsere Schuld weggenommen hat. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und warum ist das so? Weil nur Jesus unsere Sünden getragen hat. Niemand anderer, kein anderer Religionsgründer oder kein anderer Philosoph. Und ich selbst kann es auch nicht tun. Und ich selbst kann mich auch nicht hinarbeiten zu Gott oder meine Schuld abarbeiten. Deswegen sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Im Garten Gethsemane hat Jesus gebetet. Hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann nimm doch diesen Kelch von mir. Vater, wenn es irgendwie einen Weg gibt, wie Menschen gerettet werden können, wie Menschen in Beziehung mit dir kommen können, dann lass mich nicht ans Kreuz gehen. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, Vater. Ich glaube dir nicht, wenn es einen Weg gegeben hätte, den anderen, dass der Vater Jesus ans Kreuz gehen hätte lassen. Nee, Jesus ist der Weg. Allein, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, zeigt uns, es gibt keinen anderen Weg. Es ist Gottes Weg der Erlösung. Paulus sagt, wir wissen das alles. Und in Vers 16 sagt, und weil wir das alles wissen, haben wir an Jesus Christus geglaubt, an Christus Jesus geglaubt, damit wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt werden. Gerechtfertigt sein heißt so, vor Gott zu sein, als hätte ich nie gesündigt. Und in Jesus ist es wirklich mehr. Es ist so, vor Gott zu sein, als hätte ich mein ganzes Leben lang so gelebt wie Jesus. So perfekt, so sündenlos, so rein und heilig. Das ist die wunderbare, gute Nachricht, die wir haben. Du kannst neues Leben haben in Jesus. Und du kannst eine neue Vergangenheit haben vor Gott. So als ob du nie gesündigt hättest. So als ob du immer so gelebt hättest, wie Jesus gelebt hat. Und der Vater behandelt dich und liebt dich wie seinen Sohn. Wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Als ich in der Bibelschule war, hatten wir so eine Drama, also Pantomime-Gruppe für so Straßeneinsätze haben wir geprobt und da war so eine Pantomime dabei mit einer Jacke, so eine schwarze Jacke, die hat die Sünde dargestellt und Satan ist gekommen mit der Jacke und hat den armen Typen da verführt und hat sich die Jacke angeschaut und letztendlich hat er sie angezogen und ist dann draufgekommen, dass sie ihn fesselt und dass er gebunden ist. Und dann ist der gekommen, der Jesus repräsentiert hat. Und der war weiß und der rein und heilig. Und Jesus hat ihm die Jacke ausgezogen und hat seine Jacke angezogen und ist damit ans Kreuz gegangen. Hat sie ans Kreuz getragen. Das, was Jesus für uns getan hat. Und noch mehr, er hat Jacke getauscht mit uns. Er hat uns seine weiße, seine reine Jacke angezogen. Das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Paulus sagt zu Petrus hier, Petrus, wir haben allein auf Jesus vertraut für unsere Errettung. Und er sagt im Vers 17, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus Jesus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder erfunden werden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Das ist ausgeschlossen. Wenn wir, die wir nur auf Jesus vertraut haben, von Gott noch immer als schuldig befunden werden, weil wir so leben wie die Heidenchristen, weil wir uns davon abgewandt haben, das Gesetz zu halten und diese ganzen Traditionen abgelegt haben, und weil wir nicht mehr nach der jüdischen Tradition leben. Hey, wenn Gott uns trotzdem noch als Sünder ansehen würde, es würde heißen, dass das Nichthalten des Gesetzes, des jüdischen Gesetzes, Sünde ist. Und dann wäre Christus ein Diener der Sünde. Weil das würde bedeuten, Jesus allein hat dich nicht gerettet. Du brauchst noch immer das Gesetz. Und das würde wieder heißen, Jesus hat dich zu einem Sünder gemacht. Du wärst, nachdem Jesus für dich gestorben ist und du an ihm glaubst, genau dort, wo du angefangen hättest. Und dann wäre Christus umsonst gestorben, wie es in Vers 21 heißt. Und Paulus sagt, es ist ausgeschlossen, es ist Schwachsinn, dass Jesus uns zu Sündern gemacht hätte. Nein, Jesus ist gekommen, um uns von der Sünde zu befreien. Wer sagt denn, wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin? Weil das heißt, dass ich gar nicht erst das abbrechen hätte sollen, was ich abgebrochen habe, wenn ich es nachher wieder aufbaue. Petrus, wenn du dich dem jüdischen Gesetz wieder zuwendest, nachdem du dich abgewendet hast, dann stellst du dich selbst hin als Gesetzesbrecher. Dann belastest du dich selbst. Und wenn du aufs Gesetz hoffst und dich gleichzeitig selbst belastest, dass du das Gesetz gebrochen hast, dann bist du wirklich hoffnungslos und bist du verloren. In Vers 19 spricht der Paulus jetzt von seiner Haltung, von der richtigen Haltung dem Gesetz gegenüber. Er sagt, denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Das Gesetz hat mich zum Tode verurteilt. Ich weiß, dass ich schuldig bin vor Gott. Und ich habe alle Hoffnung auf Rechtfertigung durch Gesetzeswerke aufgegeben. Das Gesetz ist für mich gestorben. Ich erachte das nimmer als Weg zu Gott. Diese äußeren Regeln sind auch nimmer die Motivation für mein Leben und für mein Handeln. Das Gesetz ist für mich gestorben. Aber auch ich bin dem Gesetz gestorben. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr auf mich. Das hat keinen Halt mehr über mein Leben. Ich bin seinem Einfluss und seiner Tyrannei entronnen. Ich bin frei. Wenn ich heute gegenüber hingehe und die Volksbank ausraub und dann auf der Flucht mit meinem Auto einen Unfall habe und tödlich verunglücke, dann wird es keinen Menschen geben, der meinen Körper, meinen toten Körper vor Gericht zerrt und der versucht, das Gesetz an mir zu exekutieren. Kein Mensch macht es. Ich bin tot und das Gesetz hat keine Macht mehr über mich. Und kein Toter ist verantwortlich vor dem Gesetz. Das ist, was Paulus hier sagt. Ich bin im Gesetz gestorben. Okay, was jetzt? Ich vertraue nicht mehr auf das Gesetz, ich vertraue nicht mehr auf meine Werke, um mich zu Gott hinzuarbeiten. Das Gesetz ist für mich gestorben. Und ich lasse mein Leben auch nicht mehr von diesen äußeren Regeln bestimmen. Ich bin dem Gesetz gestorben. Aber was jetzt? Ist das das Ende? Bin ich tot? Ist alles aus? Habe ich keine Hoffnung mehr auf Gemeinschaft mit Gott? Habe ich keine Richtung mehr für mein Leben? Nein, das ist nicht das Ende. Das ist nur das Ende von mir selbst. Das Ende von meiner Gerechtigkeit, das Ende von meinem Ringen. Und das, was jetzt kommt, ist nur mehr Gott. Vers 19, denn ich bin durchs Gesetz im Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich lebe nicht mehr für äußere und menschliche Standards, ich lebe für Gott. Er ist jetzt meine Motivation. Ich vertraue nicht mehr auf eigene Leistung vor ihm, ich versuche nicht mehr, mich selbst zu ihm hinzuarbeiten. Ich vertraue nur mehr auf ihn. Meine Erlösung ist allein Gottes Werk. Und ich nehme nur mehr sein Geschenk an. Das ist, was Gnade bedeutet, ein unverdientes Geschenk zu bekommen. Und Erlösung, ewiges Leben ist ein unverdientes Geschenk von ihm. In Vers 20 führt Paulus diesen obigen Gedanken noch weiter aus. Er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Als ich mich bekehrt habe und Jesus mein Leben gegeben habe, bin ich mit ihm gestorben. All meine gerechten Werke, all meine Leistungen vor ihm, all meine Selbstgerechtigkeit, es ist mit Christus gestorben. Und jetzt lebe nicht mehr ich in meinem selbstgerechten Stolz und versuche mir irgendwas von Gott zu verdienen, sondern Christus lebt in mir. Er, der meine Schuld am Kreuz getragen hat. Er, der ein perfektes Leben für mich gelebt hat. Jesus, er, der das für mich getan hat, was ich selbst nicht tun konnte. Er lebt in mir. Ha, mein Held, mein Erlöser, mein Befreier, mein Geliebter, der allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er, der vollkommen gerecht ist, er lebt in mir. Oh, was für eine Wahrheit. Was für ein Wunder das ist. Wie gesegnet wir sind. Jesus lebt in mir. Und Paulus sagt weiter, solange ich hier auf der Erde bin, solange ich hier in meinem menschlichen Leib bin, lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf ihn. Nicht mehr länger im Vertrauen auf mich selbst. Vertrauen auf ihn, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. Jesus hat mich so sehr geliebt, dass er sich selbst mir geschenkt hat. Mit all seiner Gerechtigkeit, mit all seinem perfekten Leben. Und dann sagt Paulus, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Nein, ich nehme das Geschenk an, mit dankbarem Herzen und mit einem Loblied auf den Lippen. Worauf vertraust du heute Morgen? Für deine Rechtfertigung vor Gott? Worauf vertraust du als Grundlage für Gottes Segen in deinem Leben? Versuchst du noch immer Dinge, Segnungen vor Gott zu verdienen? Vielleicht durch gute Werke oder Opfer oder Anbetungslieder oder stille Zeit. Oder vertraust du auf Jesus, dass der Vater dich segnen will und segnen wird, wegen dem, was er für dich getan hat, weil Jesus in dir lebt? Es ist Christentum, es ist alles für Jesus, alles wegen Jesus und alles durch Jesus. Ich mag dieses Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt, I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry for the thing I made it. For it's all about you. It's all about you, Jesus. Ich komme zurück zu dem Herzstück von Anbetung, zu dem, was Anbetung ausmacht. Und es ist alles wegen dir, Jesus. Es geht alles um dich. Es tut mir leid, was ich draus gemacht habe, aus Anbetung. Es geht alles um dich, Jesus, alles um dich. Ist das der Fokus in unserer Anbetung? Jesus. Oder suchen wir noch immer uns was zu verdienen? Ist das unsere Ausrichtung, Jesus, Jesus allein, sein, ihm preisen, singen wir zu ihm, leben wir für ihn, wegen dem, weil er uns so sehr liebt, wegen dem, was er uns geschenkt hat, dass er sich selbst uns geschenkt hat, weil wir so beeindruckt sind von ihm, weil wir ihn lieben und weil wir mit ehrlichem Herzen einfach Danke sagen wollen für das, was er für uns getan hat. Und wir einfach nur Gemeinschaft mit ihm suchen. Oder stehen wir hier und beten wir Gott noch immer an, um uns irgendwas zu verdienen? Vielleicht irgendein Gefühl? Vielleicht Frieden zu verdienen von ihm? Oder Segnungen. Vater, segne mich, weil ich ein braves Kind bin. Das ist Torheit. Das ist nicht, was Gott von uns will. Es ist alles wegen Jesus. Der Vater segnet uns, der Vater liebt uns. Nicht wegen dem, was in uns ist oder wer wir sind, sondern wegen Jesus, was er getan hat, weil Jesus in uns ist. Worauf vertraust du für dein tägliches Leben? Woher erwartest du dir Kraft, Gott nachzufolgen und seinem Willen zu tun? Woher erwartest du dir Sieg über deine Sünden oder Veränderung in deinem Leben? Vertraust du noch immer auf menschliche Kraft, auf deine Methoden, deine Gaben, deine Strategien, deine Ideen oder auf ihn, auf Jesus, der in dir wohnt? Er, der das ganze Universum erschaffen hat und der mit derselben Kraft in uns wohnt, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Oh Mann, auf was vertrauen wir? Römer 6 ist die Parallelstelle zu diesen Versen hier. Gott sagt hier etwas Ähnliches, aber aus einem bisschen anderen Blickwinkel. Hier ist der Fokus die Freiheit vom Gesetz. Freiheit von dem Hinarbeiten müssen zu Gott, um was von ihm verdienen zu müssen, was leisten zu müssen. Und die Frage ist, worauf ich vertraue für meine Errettung. In Römer 6 ist der Fokus Sünde, ein gerechtes Leben, Freiheit von meinen eigenen Lüsten, von meinem selbstsüchtigen Leben. Die Frage dort in Römer 6 ist, wie kann ich heilig leben? Wie kann ich ein heiliges Leben leben, das Gott gefällt? Und Paulus gibt uns dort eine ähnliche Antwort, oder Gott durch Paulus. Die Frage dort ist, sollen wir weiter ein Leben voller Sünde führen, damit die Gnade größer werde? Und Paulus sagt, das ist Schwachsinn. Das ist Unsinn. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden mit Christus, damit wir der Sünde nicht mehr dienen. Und wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir mit Christus gestorben sind, glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Es ist so viel drin in diesem einen Vers, Galater 2,20. Das ist wirklich die Lebensphilosophie des Apostels Paulus. Das ist sein Geheimnis, wie er so ein Überwinder sein konnte. Wie er so ein erfolgreiches Leben für Gott leben konnte. Und ich mache nicht mal den Versuch, es heute auszuschöpfen. Aber wir wollen uns diesen Vers nächste Woche nochmal genauer anschauen. Es ist wichtig. Auf ihn vertrauen wir, auf uns selbst oder auf Jesus. Kolosserbrief 1,27 sagt uns, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Und um ehrlich zu sein, ich ringe mit Dingen in meinem Leben, mit denen ich alleine fertig werde. Und wenn du ehrlich bist, dann gibt es auch Dinge in deinem Leben, mit denen du nicht fertig wirst. Unsere Schwachheiten, unsere Sünden, mit denen wir kämpfen, Gedanken, die nicht da sein sollten, Undiszipliniertheit. Selbstsucht, Lieblosigkeit. Wie werden wir fertig mit diesen Dingen? Der Herr spricht in letzter Zeit sehr stark zu meinem Herzen. Sagt, du bist nicht die Antwort. Nicht deine Weisheit oder dein Ringen oder deine Fähigkeit. Getrennt von Gottes Gnade sind wir hoffnungslos. Sieh, unser alter Mensch hat sich nicht verändert. Nur weil wir uns bekehrt haben, ist noch immer dasselbe. Und wir erreichen nie ein Stadium, wo wir siegreich leben können, ohne seine tägliche Gnade in unserem Leben. Wir können nicht mal an ihm festhalten aus uns selbst. Es gibt diese alte Hymne in Englisch. Ich weiß nicht mal, wie das ganze Lied geht. Aber da ist dieser eine Vers drinnen, irgendwie so in die Richtung, my heart is prone to wander, to leave the God I love. Mein Herz tendiert dazu, von Gott wegzuwandern, den Gott, den ich liebe, zu verlassen. Bruder Lawrence schreibt, wenn ich in meiner Pflicht Gott gegenüber versage, dann gebe ich das bereitwillig zu. Ich sage Gott dann, ich bin gewohnt zu versagen. Ich werde alleine nie anders handeln, wenn ich mir selbst überlassen bin. Ich bin nicht überrascht, dass ich versage. ich allein. Aber preis dem Herrn, wir sind nicht allein. Gott erwartet nicht, dass wir es aus eigener Kraft schaffen. Jesus lebt in uns. Und er ist stark in unserer Schwachheit, wie Paulus entdeckt hat. Und er wird nicht zulassen, dass wir über unser Vermögen versucht werden. Philipper 4,13 sagt, wir können alles in ihm, der uns kräftigt. In ihm. Ich lese gerade noch ein anderes Buch von Jim Zimbalist, das heißt Fresh Faith, also ein frischer, neuer Glaube. Er schreibt da, gib nicht auf heute, weil du dich schwach und überwältigt fühlst. Das ist genau der Platz, wo dich göttliche Kraft aufrechterhalten wird, wenn du nur glaubst und in totaler Abhängigkeit zu dem Herrn ausschreist. Kindlicher Glaube an Gott ist nicht nur das, was ihm gefällt, sondern ist auch das Geheimnis unserer Stärke und Kraft. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben. Und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ja, vergiss es nie. Jesus liebt dich. Und er hat sich dir selbst geschenkt. Und Jesus ist hier heute Morgen. Und Jesus möchte uns berühren. Und wenn wir jetzt Abendmahl feiern, lass dich berühren von ihm. Diese Bereiche in deinem Leben, wo du wieder Bruder Lauren sagst, hey, ist mir allein. Ich pack's nicht. Aber Jesus packt's. Lass dich von ihm berühren heute Morgen. Lass ihn durchbrechen durch diese dummen Hüllen, die wir aufbauen. Diese religiösen Hüllen oder intellektuellen Hüllen, so gefinkelt, so ausgeklügelt. Diese geistlichen Hüllen, die ihn daran hindern, dass er seinen Finger in unsere Wunden legt. Einfacher Glaube wie ein Kind. Komm zu ihm heute Morgen. Sag ihm diese Dinge. Gib ihm diese Bereiche. Und vertraue ihm wie ein kleines Kind. Und er will dich berühren heute Morgen. Er will dich stärken. Er will dich frei machen. Lass uns miteinander beten.